The Good, the Bad and the Weird. Wir sprechen über 2023er Filme, die bei uns bleibenden Eindruck hinterlassen haben. In guter, in weirder und in schlechter Hinsicht. Und wir haben mit Luisa Charlotte Schulz noch eine phänomenale Gästin am Ende dieser Episode am Start, die in der Neuauflage von Christian Ulmens Mein neuer Freund in Meine neue Freundin dafür gesorgt hat, dass wir mit verschiedenen Gefühlen konfrontiert wurden, aber vor allem grandios unterhalten wurden. Viel Spaß mit der neuen Folge. Hey, 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 hey. Schönen guten Tag. Schönen guten Abend, schönen guten Nacht, schönen guten Morgen, gute Reise, gute Fahrt und herzlich willkommen zu unserem wirklich letzten Recap: The Good, the Bad and the Weird mit Maria, Victoria und Finny, die euch heute hier verwöhnen mit ihrem weirdesten Film des Jahres, ihrem schlechtesten Film des Jahres und ihrem Lieblingsfilm des Jahres 2023. Und dann sprechen wir noch über eine neue Serie, beziehungsweise über die zweite Staffel einer Klassikerserie, für mich zumindest, für meine Bubble, und haben da auch noch eine fantastische Gästin. Aber jetzt erstmal herzlich willkommen, liebe Maria und lieber Finn. Schön, dass ihr wieder da
Hallo
seid.
Nico, und lass mich dir sagen, du bist das Beste, was mir je passiert ist. Es tut so gut, wie du mich liebst.
Scheiße, ey. Okay, gut, ab jetzt wird's nur noch besser. Maria, schön, dass du auch da bist.
Ich muss nach der Gesangsanlage erstmal wieder zu mir kommen.
Jetzt irgendwie schon einen Song von dir erwartet,
Nee,
aber na
da
gut, was
findest
willst
du
du
einen Chor,
machen?
der übernimmt das für uns.
Okay. Na gut, ey, dann wollen wir mal gar nicht so viel Zeit verlieren und vielleicht dramaturgisch ganz sinnvoll, wenn wir alle drei unsere Lieblingsfilme des Jahres am Ende nennen und ob ihr zuerst mit eurem schlechtesten Film anfangen möchtet oder dem awkwardesten Film. Das ist euch überlassen. Ich fange jetzt einfach mal an mit dem für mich schlechtesten Film. Und ganz objektiv gesehen ist der Film auch wahrscheinlich gar nicht so schlecht. Ich fand es nur sehr ärgerlich, weil man viel mehr hätte daraus machen können aus dem ganzen Thema. Und zwar ist das Anselm, die 3D-Doku von Wim Wenders über den Künstler Anselm Kiefer. Und für mich wirkte der Film ein bisschen wie gemacht für Charlottenburger KunstlehrerInnen und ist auch mehr eine audiovisuelle Installation als ein Film. Und ich bin auch überzeugt davon, dass diese impressionistische Herangehensweise durchaus beabsichtigt ist von Wim Wenders, der uns fragmentarisch die Geschichte von Anselm Kiefer und seinem Schaffen erzählt. Aber das erschwert leider für mich so ein bisschen den Zugang dazu, weil ohne Vorwissen wird man so ein bisschen ins kalte Wasser geschmissen. Und ich finde, so Ansinnen einer solchen Doku darf durchaus sein, Leute mit ins Boot zu holen und zu begeistern für die Kunst, die vielleicht noch nie von einem Künstler gehört haben. Und ich würde jetzt einfach mal gestehen, dass ich den Namen wirklich vorher noch nie gehört habe und auch sehr geschämt wurde, wenn ich das erwähnt habe, weil anscheinend muss er wirklich ein großer zeitgenössischer Künstler gewesen sein oder ist es immer noch. An sich ist es sehr imposant, eine solche Doku in 3D zu drehen und solche Herstellungsprozesse von dieser Kunst, die ja wirklich gigantomanische Ausmaße annimmt, zu zeigen und diese Plastizität, die daraus entspringt, dass das dann in 3D auf der großen Leinwand sichtbar ist. Aber das ist alles super überambitioniert. Man hört die ganze Zeit so gemurmelte Zitate von Kiefer oder über seine Geschichte. Es ist wirklich einfach nur ein andauerndes, diffuses Geflüster auf der Tonspur. Und für mein ADHS-Hirn ist das sehr, sehr anstrengend. wenn man Anselm Kiefer-Fan ist, und ich glaube, die Überschneidung unserer HörerInnen und mit Anselm Kiefer Hardcore-Fans, die dürfte jetzt nicht so groß sein. Ist es aber so, dann ist der Film absolut ein Muss, aber dann habt ihr den wahrscheinlich auch schon gesehen. Ansonsten ist es bestimmt auch sinnig, den Film zu sehen, wenn man vielleicht so ein bisschen die eine oder andere Sportzigarette geraucht hat. Ja, oder wenn ihr pensionierte KunstlehrerInnen aus Charlottenburg seid, dann habt Spaß mit Anselm. Mein Ding war es leider nicht, obwohl ich mich gern darauf eingelassen hätte.
Ich habe das Gefühl, pensionierte KunstlehrerInnen aus Charlottenburg betrifft aber auch die Zielgruppe von Wim Wenders ganz gut, habe ich das Gefühl.
Also ich klingt das nach einem guten Leben.
Ja, ich habe das Gefühl, das sind so Filme für Leute, die sich sehr für Rotwein interessieren und irgendwie auch immer so einen flotten lateinischen Spruch auf den Lippen haben, um Situationen zu kommentieren.
Rotwein im Kino, sonntags 15 Uhr.
Ja, genau.
Andererseits, das sind auch Leute, die denken, dass die Degustation am Anfang vom Rotwein, wenn man den so checkt, dass das eigentlich dafür da ist, den Geschmack zu überprüfen, obwohl es dafür gedacht ist, dass man checkt, ob der Wein gekorkt hat. Aber die das dann mit vollem Stolz zelebrieren, dieses, oh, scheint ein guter, okay, ja gut, den nehmen wir, den Chateauneuf du Pape, diesen Cuvée-Wein aus.
Ich glaube, ich kann einen guten Wein nicht von schlechten unterscheiden.
Ich auch nicht. Und ich glaube, es sind auch Leute, die dir tatsächlich ernsthaft nicht sagen können, wo in Charlottenburg der beste Wochenmarkt ist. So.
Gibt es in Charlottenburg Wochenmärkte?
Also ich bin ja aus Berlin, aber ich stelle mir vor, dass, ja. Ihr habt da bestimmt auch Wochenmärkte, was weiß ich. Aber ja, guter Pick, Nico. Ich bin immer wieder überrascht, dass Wim Wenders noch lebt. So muss ich sagen. Ich weiß nicht warum. Wim Wenders ist für mich seit 10 Jahren gestorben. Ich bin immer wieder überrascht, wenn er einen neuen Film dreht, weil ich mir dann denke, ach, so krass ist die AI schon. Und dann merke ich, ach nee, er lebt ja noch. Ich war auch mal sehr schön.
Nee, ich sehe ihn durchaus öfter durch Kinosäle schleichen.
Wie so ein Geist. Goodbye, Dragon End.
Ja, vielleicht ist es auch ein Geist oder vielleicht ist es auch einfach ein pensionierter Kunstlehrer aus Charlottenburg, der ihm gleicht, ich weiß es nicht.
Liebe Hörerin, wir möchten hier bitte eine Verschwörungstheorie aufstellen. Wim Wenders ist eigentlich seit 20 Jahren tot und ersetzt worden durch einen pensionierten Kunstlehrer aus Charlottenburg.
Ja, hat ihn jemals jemand angefasst? Oder
hat ihn jemals jemand angefasst?
Sehr futuristische Hologrammtechnik. Es ist Hologrammtechnik vielleicht.
Das ist sehr schön, dass das im Kontext. Hat Wim Wenders jemals jemand
Vielleicht ist es angefasst? Von Anselm Kiefer.
Habt ihr Herrn Müller-Cordes und Wim Wenders schon jemals im gleichen Raum gesehen? Ich stelle nur Fragen.
Hast du Gina-Lisa Lohfink und Wim Wenders jemals im gleichen Raum gesehen?
Hast du uns und Wim Wenders jemals im gleichen Raum gesehen?
Und damit herzlich willkommen an unseren Stargast Wim Wenders. Wim, schön, dass du es geschafft hast. Kann jemand eine gute Wim Wenders-Impression?
Mach selber eine.
Ich kann auch keine Wim Wenders Impression. Werner Herzog Impression wäre natürlich einfach, aber
ich habe Wim Wenders niemals sprechen können.
Well, from the benevolent areas where the Aborigines stand, we were in the river region.
Ach, keine Ahnung, es war richtig schlecht.
Ich sag mal so.
Er sagt immer so Wörter, die ich begeistert aufnehme und die sich krass anhören, von denen ich aber nie weiß, was sie bedeuten. Halt immer sowas wie
The benevolent,
mindestens
genauso schlecht wie dieser Comedy.
The benevolent at Machu Picchu.
Machu Picchu musst du auch immer einbauen, wenn du Werner Herzog.
Wim Herzog.
Hast du Werner Herzog und Wim Wenders schon mal in einem Raum gesehen eigentlich?
Bestimmt.
Auf der Berlinale 1978.
Aber ja, ich bin Team Herzog, muss ich ja, dann ich doch auch sagen.
Ja, mindestens genauso schlecht.
That's
und
really an honor for me. Okay, and now you, it's your turn with your worst movie of the year, Finn Bankert.
Danke Werner für die Einladung. Ich muss sagen, mindestens genauso schlecht und.
But don't judge me for the Mandalorian.
Werner, ich muss dir nachher noch so viele spannende Fragen stellen, wie dieser Film gemacht wurde und auch zu Jack Reacher. Da warst
Disney, they gave me a whole lot of money I can use for my own movies and my own impressions of the benevolent people from the Machu Picchu region.
Ich wollte sagen, mindestens genauso schlecht und nirgendwo hinführend wie dieser Comedy-Skit von uns dreien gerade ist mein schlechtester Film des Jahres. Das ist Poor Things von Rokos Lantimos. Ich weiß, der startet jetzt erst demnächst in Deutschland im Kino. Ich hatte das Pech, ihn aber schon auf dem Hamburg Filmfest sehen zu müssen. und sagen wir so, also wenn das auch, aber Rokos Lantimos hat mittlerweile sämtlichen Goodwill, den er durch Dogtooth damals in mir angesammelt hat, mittlerweile komplett aufgebraucht. Ich weiß mittlerweile, wenn Lantimos auf dem Film draufsteht, muss ich mir das nicht mehr angucken, denn diese biedere, konservative Seniorenbeglückung, das raubt einem wirklich jeden Spaß am Kino. Also ich sag mal so, ja, die 35mm Pornografie ist wunderschön, die Kostüme sind toll und Emma Stone spielt das auch relativ gut. Allerdings ist der Film halt so, glaube ich, gemacht für ein Zielpublikum, das halt auch gerne ins Alma-Hoppe-Lustspielhaus oder ins Kudamm-Theater geht und sich richtig freut, wenn die Türen knallen und mal so ein frivoles Scherzchen gemacht wird. Und wir könnten ja über den Film reden, wenn das sexuelle Statement, das er machen würde, tatsächlich ernst gemeint wäre. Aber dadurch, dass Emma Stone also zur Prämisse ist es ja eine Art Frankenstein-Variation. Willem Dafoe spielt Gott im wahrsten Sinne des Wortes und erweckt eine tote Frau wieder zum Leben, die sich das Leben genommen hat und setzt ihr das Hirn ihres ungeborenen Kindes ein. Und dadurch, dass der Film uns von Anfang an klar macht, dass diese Frau nicht ernst zu nehmen ist, ist sein sexuelles Mission Statement halt auch schon komplett untergraben. Gleichzeitig haben wir wieder so eine sehr merkwürdige Lolita-Fetischisierung da drin. Es ist einfach ein Film, den kein Mensch braucht. Tut mir leid. Also es waren unerträgliche 2,5 Stunden in diesem Kinosaal. Vor allem, wenn man halt neben Elfriede und Henrik sitzt, die das alles ganz höchst amüsant finden. Und man fühlt sich da immer an diesen Loriot-Sketch erinnert aus Papa Ante Portas, wo die beiden im Zug sagen, also es gehört sich ja nicht, über das Ungeschick von anderen Menschen zu lachen. Aber wenn es einen Anlass zum Scherzen gibt, lachen ich und mein Ehemann schon gerne mal. Also das ist ein Film für...
Die halten dann auch schon so die Hand vor den Mund.
Ja, genau. Dass der sich das getraut hat, der Rochus. Also,
du, der macht
es. Nein, es ist schade, weil eben eine doch recht einnehmende Performance von Emma Stone und auch Mark Ruffalo halt an diesem Film verschwendet ist. Also, das ist wirklich McDonalds-Kunstkino. Ganz schlimmer Film.
Okay. Das war wirklich so ein Bandwurm des Hasses, den du ein Stück aus dir rausgezogen hast.
Ja, aber echt.
Ja.
Maria, hast du den Film gesehen
schon? Leider noch nicht. Und vielleicht ist meine Meinung zu Lantimos auch so ein bisschen anders gewichtet, weil ich Dogtooth gar nicht mal so gerne mochte. So die älteren Filme von ihm, da finde ich halt, das hat so eine Disaffectedness mit der so 8-jährige Kinder, die Lupen auf Ameisen halten. Und auch wenn ich einsehe, dass das so ein bisschen auch durchaus ein origineller Zugang ist, das ist für mich immer so ein bisschen böser Wes Anderson. Und ich muss zugeben, ich konnte mehr mit den neueren Filmen von Lantimos anfangen, die dann irgendwie in einer gewissen Hinsicht weniger besonders wurden, sondern so zum Beispiel The Favorite oder Killing of a Sacred Deer. Insofern weiß ich gar nicht, ob ich das jetzt selbst nach der Tirade eben nicht mich durchaus trotzdem noch oder immer noch auf den Film freue, weil bei mir die Kurve bei Lantimos eher nach oben gezeigt hat immer.
Und bei mir ist es genau auch eine andere Richtung. Ich habe nur die mittleren quasi gesehen. Also was heißt mittlere? Aber ich habe Lobster und Killing of Sacred Deer gesehen. Der ja vor allem durch Barry Keoghan.
Das K spricht er, glaube
so
ich, selber mit.
Ist,
also, ja.
Okay. Jetzt ganz kurzer Einwurf. Habt ihr Saltburn gesehen?
Kann ich nicht
leider
sehen. Und, ich kann mir Filme nicht ansehen, über die ich zu viel weiß oder irgendwie halt beziehungsweise nicht wegen Spoiler, sondern zu denen ich zu viel Diskurs mitbekommen habe, weil ich an mir selbst merke, dass ich voreingenommen werde und jetzt bei Saltburn ist es halt zu spät.
Ich habe Saltburn glücklicherweise so kurz vor dem Diskurs gesehen. Und das ist halt so ein bisschen wie so ein 8-Jähriger, der mit einem kleinen Stock auf dich zurennt. Aber du bist halt selber schon ein ausgewachsener Mann und kannst halt dieses kleine Kind einfach so am Kopf von dir fernhalten. Und man denkt sich so, also ja, süß und ey, wirklich F für Effort, kleines Kind. Aber du bist halt leider nicht wirklich bedrohlich. Ich bin kein Fan von Promising Young Woman, muss ich sagen.
Oh, das ist ein schlimmer Film.
Und Saltburn ist besser als Promising Young Woman, das möchte ich wirklich sagen. Ich mochte die Ästhetik sehr gerne, also ich mochte das 4:3-Bild, ich mochte auch hier die echt Filmfotografie und ich fand den Soundtrack sehr passend.
Ja, da muss ich mal gerade einhaken, aber für mich ist der Film deshalb bedrohlich, weil er diesen 2006er Soundtrack hat, der genau der Zeit angepasst ist und ich dann denke, holy shit, das war mein Abi-Jahrgang, wie alt bin ich bitte? Also das macht mich ein bisschen fertig, diese Blockparty und Management, denn die Band heißt nicht MGMT, sondern Management, Klugscheiß, diese ganzen Sachen zu hören. Ich glaube, Ladytron ist noch dabei.
Also ich sag mal so, Saltburn tut halt nicht weh, so.
Aber das, möchte es, ne?
Aber möchte es halt so gerne. Und ich las auf Letterboxd so eine sehr schöne Kritik, wo jemand schrieb, also man merkt, dass die Regisseurin super heterosexuell und weiß ist und hier ganz, ganz verzweifelt transgressives, schwules Kino machen möchte. Aber halt leider nicht weiß, wie das eigentlich geht. Auch ein sehr verklemmter Film wieder, muss ich sagen. Also.
Juti, dann, meine liebe Maria, jetzt mal von dir ein bisschen.
Ja, wir waren ja schon eben beim Thema Nachmittagskino oder Nachmittagsarthaus mit Rotwein. Und so ein Regisseur, der für mich auch so ein bisschen in die Kategorie passt, beziehungsweise auch von meiner Bubble in diese Kategorie gestellt wird, ist Ruben Östlund, den man halt natürlich von Triangle of Sadness kennt. Und von dem der nächste Film nicht ist, der hat 2023 überhaupt keinen Film gemacht, sondern es geht um den Film Sick of Myself. Und da find ich so, da besteht eine Ähnlichkeit zu den Satiren oder den versuchten Satiren von Ruben Östlund, wie eben Triangle of Sadness oder The Square. Aber der Rahmen von Sick of Myself ist noch kleiner, die Fallhöhe ist noch viel kleiner und es fehlt das, was für mich Filme von Ruben Östlund ja teilweise immer noch so ein bisschen unterhaltsam und lohnenswert macht, und zwar seine guten Instinkte für Skurrilität oder Milieubeobachtung. Es gibt immer wieder irgendwie gute oder well-directed Szenen da, und die gibt es in Sick of Myself, finde ich, nicht. Also man erkennt einen gewissen und sehr wohlbekannten, unterkühlten nordeuropäischen Arthouse-Drama-Stil. Hier wird er angewandt auf eine Komödie, die für mich sich aber komplett darin ergeht und nichts anderes macht, als alle Vorurteile von älteren Generationen über Millennials und Gen Z zu bestätigen. Also, dass es ja alles eitle Narzissten sind, dass so ein Opferkult von wegen Mental Illness oder Disability nur als soziales Kapital benutzt wird, und dass diese ganzen Kids viel zu sehr auf Instagram und Social Media und ihren Handys hängen. Mehr These hat dieser Film nicht. Das ist enorm selbstgefällig, das ist sehr, sehr faul, und wenn es genießbar ist, wenn es irgendeine Pointe hat, dann funktioniert diese Pointe nur für den Ressentiments von diesem Film von vornherein vorbehaltlos zustimmen. Und wenn man da so ein bisschen dran zieht, wenn man das so ein bisschen dieses Gerüst ins Wackeln bringt, dann hat man von dem Film, finde ich, wirklich nichts.
Okay, also ich kann so ein bisschen mitgehen in dem Punkt, dass man bei Ruben Östlund, auch wenn er manchmal in die Extreme geht, immer noch relaten kann oder das auf die Schichten und Milieus anwenden kann, die in diesen Filmen behandelt werden. Und da ist es bei Sick of Myself halt einfach komplett auf 12 von 10 gedreht und übertrieben. Nichtsdestotrotz war ich ganz gut unterhalten im Kino, weil ich auch in einem Zustand reingegangen bin, wo ich irgendwie so voller Menschenhass war. Und da dann dieses Wim Wenders-Publikum so ein bisschen um mich rum hatte und die frötzelten so ein bisschen mit dem Film und waren dann verstört. Vielleicht laut deiner Ansicht, Maria, haben sie einfach, sind sie auf dieses Spiel quasi eingegangen oder sind dem auf den Leim gegangen auf eine Art. Aber ich habe jetzt nicht so eine negative Meinung von dem Film. Also ich war irgendwie unterhalten
auf eine Art. Ich fand den Film auch nicht so wahnsinnig stark. Ich hatte den, glaube ich, auf dem Fantasy-Filmfest gesehen. Vielleicht aber auch schon 2022, ich bin mir da gerade unsicher.
Es war super, ein super unwahrscheinlicher Film fürs Fantasy-Filmfest.
Ja, aber ich.
Also nur weil da so ein bisschen Verstümmelung so oder Selbstzerstörung vorkommt, wenn man da so ein bisschen ein paar Wunden sieht. Also eigentlich ist es ja.
Ja, ich meine, also über die
mehr Arthouse
des Fantasy-Filmfestes, glaube ich, könnten wir auch jetzt länger streiten. In ihrem Newsletter.
Aber liebe Grüße an Rainer genau, und Arthur.
Ganz liebe Grüße, also toll, dass es euch noch gibt. Und auch, dass ihr gewissen Filmen Chance gibt, ein großes Publikum zu finden.
Auch an Dominik, liebe Grüße, by the way. Sorry.
Ich habe durchaus ein paar Mal gelacht bei Sick of Myself. Ich sehe Marias Kritikpunkte auch alle voll. Ich glaube schon, dass er noch einen größeren gesellschaftlichen Zusammenhang herstellen möchte. Weil ich musste zum Beispiel an diese eine Szene bei dem Fotoshooting irgendwie relativ in der Mitte denken, wo die Filmkamera plötzlich zu einer diegetischen Kamera umschwenkt, die dann einen Sturz einer Figur mitfilmt. Das waren so kleine Momente, die ich doch ganz treffend fand. Oder es gab wirklich viele kleine Momente, die ich gut beobachtet fand, auch am Anfang im Restaurant, wenn sie diese Nussallergie vorspielt und der Kellner total panisch zu ihr rennt und fünfmal sagt, ihr habt gehört, dass ich ihr fünfmal gesagt habe, dass da Nüsse drin sind, oder? Weil ich sagen muss, ich als auch jemand, der in der Gastro gearbeitet hat, das sind Verhaltensweisen, die ich absolut kenne. Also, dass du dich wirklich fünfmal rückversicherst, dass du nichts falsch gemacht hast, so, und dass das auch alle wissen.
Das fühle ich auch.
Ich würde dem Film schon geben, dass er hier und da mal eine gute Beobachtung hat, aber so stark wie manch anderer Kritiker oder Kritikerin fand ich ihn dann leider auch nicht und leider auch nicht so lustig und auch nicht so unbequem oder grenzüberschreitend. Ja.
Also er will das auf jeden Fall sein. Genau. Also das schreit er aus jeder Pore.
Ist, glaube ich, noch in der ARD-Mediathek zu sehen, wenn sich jemand ein eigenes
Heißer
Bild...
Heißer Tipp!
Ja, also wenn sich jemand ein eigenes Bild machen möchte, das gilt natürlich für alle Filme, die wir heute besprechen, weil wir freuen uns auch mal wahnsinnig über Feedback oder wenn ihr mit uns in Diskussion tretet, macht euch gerne selber ein Bild zu Sick Sehr of gern. Myself.
Genau. Ihr könnt uns bei @schauplatzpodcast kontaktieren und da seht ihr auch nochmal unsere einzelnen Namen, wenn ihr mit uns einzeln in den Diskurs treten wollt. Und apropos Diskurs, ein Film, der auch einfach absolut polarisierend war und auch auf dem Fantasy Filmfest lief und dort dafür gesorgt hat, dass die Hälfte der ZuschauerInnen während des Films oder schon nach der Hälfte der Zeit den Saal verlassen haben und die andere Hälfte noch 5 Minuten nach Abspann im Sitz festgefroren vor Schrecken saß. Das ist Skinamarink von Kyle Edward Ball. Das ist so ein Regisseur, der vorher einen YouTube-Kanal hatte, namens Bites heißt Nightmares, wo er kleine Kurzfilme gezeigt hat. Eben Bites heißt Nightmares, wie der Name schon sagt. Und in seinem Film, der wirklich ein lächerliches Budget hatte, von $15,000, geht es um zwei Geschwister, die sich eines Nachts in ihrer Wohnung allein befinden und die Fenster und Türen verschließen sich. Also die sind halt weg. Das wird irgendwann sind es einfach nur noch Wände. Und das alles kriegen wir aus sehr diffusen Kamerasperspektiven gezeigt und das ist alles in sehr Lo-Fi-Ästhetik mit ganz viel Gekrissel und halt so einer Video-Ästhetik und knisternd, rauschend, phasenweise eigentlich fast schon sedierend. Man sollte den Film auch im allerbesten Fall sehr, sehr laut schauen, allein vielleicht noch mit Kopfhörern oder mit einer Person, wo man weiß, dass die sich auch drauf einlassen will, weil es ist kein Film, wo man irgendwie währenddessen darüber sprechen sollte, was da gerade geschieht. Man muss es einfach voll auf sich wirken lassen und dann entfaltet sich da schon ein krasser Schrecken, wenn man das möchte. Also bei mir war das so, ich bin da nicht immer nur so zusammengezuckt, sondern mich hat es, also an 4 Stellen, an einer ganz besonders, hat es mir aber dermaßen geschüttelt, dass ich richtig am ganzen Körper Gänsehaut hatte und einmal hatte ich wirklich so richtige Angsttränen in den Augen und zuletzt so scared und frightened war ich wahrscheinlich am Startwochenende von Blair Witch Project bei der letzten Szene. Wie gesagt, man muss sich drauf einlassen wollen, dann kann man mit dieser Atmosphäre viben. Ich kann aber komplett verstehen, wenn man gar nichts damit anfangen kann, aber wenn man dieses diffuse Angstgefühl auf sich wirken lassen möchte, wenn man als kleines Kind Angst hatte vor knarzenden Geräuschen und Schatten an der Wand und diesen Schrecken nochmal so ein bisschen miterleben möchte, dann sollte man diesen Experimentalfilm mal schauen und dem eine Chance geben. Der dauert auch so knappe 80 Minuten, also das finde ich auch immer ganz schön, wenn so Filme ein bisschen kompakter sind. Aber ja, man wird diesen Film entweder total dämlich und scheiße finden und gar nichts damit anfangen können oder man wird erschaudern.
Ja,
Skinnamarink.
Ja, voll schön, dass du den auch noch anbringst. Also vor allem, weil Skinnamarink, der Screener von dem Film und die Review, die ich damals geschrieben habe, das erste Mal war, dass ich jetzt für den Schauplatz-Podcast oder damals noch Blog was beigetragen habe. Und so damals, als ich den Film gesehen habe und über ihn geschrieben habe, fand ich den auch wirklich, wirklich toll. So, also finde ich immer noch so, das klingt, als hätte sich was geändert. Auch weil es ein Film ist, über den ich wahnsinnig gerne nachdenke. Und ich bin eine, Zitat, eher unemotionale Filmeguckerin. Und insofern ist der Appeal, der für mich von diesem Film ausgeht, eher, dass man so mal meine Analyse triggert, aber oder halt irgendwie meine Aufmerksamkeit fürs Formale. Aber in der Hinsicht ist der Film ja wirklich sehr, höchst radikal und interessant. Also ich hatte sehr, 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 sehr große Bewunderung, sehr, sehr großen Respekt für die Art und Weise, wie diese Textur einfach durchgezogen wurde, und für was sich da entschieden wurde. Ich fand die Kameraarbeit unheimlich gut, so vor allem, weil es nicht oder nicht nur diffus ist, sondern auf eine Art und Weise, wie verschiedene Sachen fokussiert werden, während man hört, dass in diesen Räumen woanders ja wirklich was passiert, aber die Kamera guckt einfach auf ein Tischbein oder in eine Ecke, hatte ich das Gefühl, dass die Kamera selbst eine Figur oder eine Entität in dem Film ist. Und die gruselige Frage, also dieser sehr, wirklich gruseligste Gedanke, den der Film für mich nahegelegt hat, ist so wirklich die Frage, wer guckt gerade? Was für eine Instanz guckt gerade? Ist das Monster in dem Film nichts, was man sieht, sondern die Instanz, die das Sehen übernimmt? Und heißt das im Endeffekt, dass allein dadurch, dass dieser Film existiert, es in dieser Welt für die Charaktere bereits zu spät ist, weil sie die ganze Zeit von dieser Entität, durch die dieser Film überhaupt existiert, gesehen werden. Und das finde ich allein durch formale Mittel für einen Horrorfilm eine unheimlich starke, effektive Prämisse, und ich mag den Film sehr, sehr gerne.
Ultra spannende Interpretation von dir, wirklich. Also dafür bist du hier. Danke, danke.
sehr.
Schön. Dann Finn.
Ja, Weird finde ich die interessanteste Kategorie, muss ich fast sagen, dieses Podcastes. Und ich bin da wahnsinnig hin und her gerissen, über was ich eigentlich reden möchte. Okay, also ich entscheide mich jetzt live und sage, ich möchte kurz einmal anreißen, dass ich Five Nights at Freddy's sehr, sehr merkwürdig fand, weil man hier live also einem Horrorfilm dabei zusieht, wie er immer weniger ein Horrorfilm wird und zu dem Kinderfilm wird für das Kinderpublikum, was er eigentlich entertainen möchte. Und ich las oder sah irgendwo die wunderschöne Zusammenfassung. Das wirkte so, als hätte man ein Drehbuch gehabt und der Praktikant hätte beim Formatieren der Datei aus Versehen den Dreiviertel des Drehbuchs gelöscht und damit es keinem auffällt, selber noch was da reingeschrieben. Und an den Stellen, wo man erwarten würde, dass Animatronics Menschen töten, ist jetzt ein Sideplot über einen Sorgerechtsstreit geraten. Aber ich glaube, der Film, den ich wirklich noch weirder und merkwürdiger fand, war tatsächlich Babylon von Damien Chazelle. Ich glaube, das ist ein Film, den ich eher schlecht fand, aber ich muss dem Film lassen, dass es einer der wenigen Filme im Jahr 2023 war, die eine aktive Position von mir als Zuschauer eingefordert haben. Also es war ein Film, den du nicht einfach an dir vorbeiziehen lassen konntest. Man kann mit Chazelles Position zum alten Hollywood und dem neuen Hollywood mitgehen oder nicht, aber dass es ein Film ist, der tatsächlich was von mir möchte, das fand ich schon interessant. Und irgendwie, ich habe ja was über für so gigantische, megalomanische Ego-Projekte, was Babylon auf jeden Fall ist. Und ich
Definitiv.
glaube, wie gesagt, ich finde den Film nicht wahnsinnig gelungen, aber ich glaube, er hat uns das Bild geliefert, an das wir uns immer erinnern werden, wenn wir über Margot Robbie reden. Also, nämlich das, wenn sie ganz am Anfang mit diesem roten Kleid über die Menge getragen wird, das ja auch ein Postermotiv war. Ich glaube, ähnlich wie
Ja,
Marilyn
ja.
Monroe in Das verflixte siebte Jahr über dem U-Bahn-Schacht steht und das Kleid hochgeweht hat, Das verflixte siebte Jahr ist ein Film, den man vergessen hat, aber dieses Bild ist geblieben. Und ich glaube, ähnlich wird es bei Babylon sein. Dieses Bild von Margot Robbie wird bleiben, den Film wird man vielleicht wieder vergessen. Aber,
Ja, verflixte siebte Jahr ist auch ein komplett vergessbarer Film.
Ja, ich ja, also ich kann wirklich tatsächlich nur empfehlen, Babylon zu sehen, weil es stößt einen vor den Kopf, irgendwie reißt er einen aber auch mit und man fragt sich den ganzen Film eigentlich, warum das nicht funktioniert hier.
Ich finde, also was man dem Film nicht anlasten kann, ist wieder die Musik von Justin Hurwitz, heißt er, glaube ich, wie bei Whiplash damals. Und was ich finde, dass der Film gemein hat mit Bo is Afraid, dass ein Drittel davon eigentlich so das Beste waren, was man so im Horrorkino gesehen hat in dem Jahr. Mag man von den restlichen zwei Dritteln halten, was man will. Aber sowohl das erste Drittel bei Bo is Afraid als auch das dritte Drittel von Babylon, fand ich, waren so jetzt, abgesehen natürlich von Skin in a Ring, schon das creepigste, was ich dieses Jahr horrormäßig auf der Leinwand gesehen habe. Sowas wie Talk to Me ist ja fast schon Popcorn-Kino als bester Mainstream-Horrorfilm in dem Jahr. Aber also ich fand die, wo es dann so ganz tief reingeht in die Abgründe von Hollywood, geologisch auch, das fand ich schon ziemlich creepy. Mit der Ratte und...
Ich hab mich, glaube ich, also ich mochte die filmische Brücke, die er da schlägt, zu Freaks von Todd Browning, also dass du das Gefühl hast, ja, okay, wir sind jetzt ja auch in einer Zeit, wo der Film auch in die Kinos kommt, also Freaks, und dass man hier vielleicht die Idee dafür bekommt als Produzent, wenn man eben in der Unterwelt von Hollywood ist. Ich verstehe einfach nicht ganz, warum im Jahre 2023 SM-Sex noch halt als der literarische Abstieg in die dantische Hölle präsentiert werden muss. Ich glaube, da merkt man dann, dass Damien Chazelle halt doch eher so das Jazz-Studentenkind ist, das eher zugeguckt hat, wie am Joint gezogen wurde, als es tatsächlich mitgemacht hat. Ich glaube, das ist so der Hauptpunkt, was mich an Babylon halt stört, ist, der Film heißt auf Deutsch ja Rausch der Ekstase, aber dieser Film hat so viel Angst vor der Ekstase. Also wir fahren mit der Kamera ja immer nur ganz schnell durch dieses orgiastische Treiben durch, wir verweilen da nie, der Film hat überhaupt keinen Spaß an seinen Ausschweifungen, das wirkt eher wieder auch wie der Deutsche, der dann dasteht und sagt, ja, das ist aber, also das ist auch ein bisschen viel hier jetzt, ne? Also Spaß muss auch mal sein, aber morgen müssen wir auch arbeiten, also um 22 Uhr sind dann auch die Lichter aus.
Gut, dann Maria.
Auch ich habe Filme gesehen, die ich weder in die Gut noch in die Schlecht-Kategorie packen kann, die mich dann trotzdem beschäftigt haben, weil ich nicht wusste, was ich davon halten sollte. Und einer dieser Filme wäre der Film Beautiful Disaster von dem Regisseur Roger Campbell. Und ich habe halt sowas wie einfach ganz bloßen, transparenten, als solchen komplett verständlichen, sofort Trash erwartet, wie die After-Filmreihe, beruhend auf so einer One Direction-Fanfiction, bei denen da die Namen geändert wurden. Und tatsächlich kommt Beautiful Disaster auch aus demselben Studio, in Wattpad Studios. Und es sind sehr viele Darstellende aus den After-Filmen da. Also man hatte die Berechtigung, da auch einen ähnlichen Film zu erwarten. Es ist halt, wenn man das so die Inhaltsangabe liest, auch könnte man denken, eine ganz normale so eine Good Girl, Bad Boy, Toxic Romance. Und das unterläuft der Film aber auf eine Art und Weise, wo ich halt wirklich mir nicht immer sicher war, ob das mit irgendwie Tongue in Cheek zu verstehen war oder ob da wirklich versucht wird, den Genre-Fans wirklich diese Genre-Pleasures zu geben. Also der Bad Boy wird gespielt von einem der Zwingers aus Hotel Zack & Cody, der ist zwar Bare Knuckle Boxer, aber, und das fand ich interessant, die noch am wenigsten weniger wahnsinnige Figur von den beiden, denn das Good Girl namens Abby Abernathy ist viel schlimmer als er. Sie kommt da halt rein in so einem hellblauen Polunder mit blonden Beach Waves und man merkt sofort, selbst innerhalb der Diegese weiß man sofort, diese Kleidung ist eine Verkleidung, weil dieses Mädchen versucht, von ihrer anrüchigen Vergangenheit als minderjähriger illegaler Pokerstar und ihren Vater wegzukommen. So dass diese überbrave Rolle, die sie spielt, ihr wirklich komplett an den Nähten auseinandergeht und das in dem Film auch wirklich so gesagt und erwartet wird. So, also diese Abby Abernathy, das angebliche Good Girl, ist eigentlich mehr die treibende Feder, der Feder des Films, oftmals auch toxischer als der Bad Boy, der sich, weil dann, wenn der Film sich entscheidet, dass er jetzt doch als romantische Komödie nicht funktioniert und so einer Variante von Ocean's 11 wird, da wird der Bad Boy halt wirklich einfach komplett passiv und muss sich von dem ehemaligen illegalen Pokerstar retten lassen. Ja, Spoiler an dieser Stelle.
Ja, danke.
Ich weiß nicht, ob wir die Zielgruppe haben hier im Podcast, die sonst irgendwie sofort in diesen Film gegangen wäre, aber hey.
Ich würde natürlich warten, bis Cannabis legalisiert wird und dann würde ich dem Film vielleicht eine Chance geben.
Aber ansonsten so...
Bin ich natürlich total straight edge.
Ansonsten, also, es gab diverse Momente, wo ich dachte, so, okay, das ist einfach wirklich handwerklich nicht gut, nämlich immer dann, wenn Witze ernst gemeint waren, also beziehungsweise nicht ernst gemeint, sondern absichtlich gemeint waren, weil es dann wirklich klang wie halt eine Nachmittagsserie aus dem Disney Channel. Aber ich habe den Film immer dann genossen, wenn der Humor sich nicht auf reale Weltdinge wie halt eben... heterosexuelle Verhältnisse, sondern auf die generischen Codes von romantischen Komödien selbst bezog, wenn sich lustig gemacht wurde über, ja, zum Beispiel die After-Reihe, weil eine Figur in dem Film After schaut.
Ja, genau das war meine Frage, also das habe ich halt gehört, dass das doch eigentlich so eine Persiflage auf diese Filme sein soll.
Ja, es ist halt irgendwie beides. Also der Film will beides machen, funktioniert deswegen irgendwie nicht komplett, aber auch deswegen auch spannend oder ein spannender Pick für mich, weil er sich halt eben nicht entscheiden kann, was er sein will.
Ich glaube, was Beautiful Disaster uns zeigt, ist was wir auch so allgemein in den Studies des Post-Digital Age, in dem wir uns gerade befinden, zeigt, nämlich, dass wir uns das nicht so einfach machen können mit diesen Fanfictions und diesen Wattpad-Geschichten, denn die haben ja teilweise durchaus auch irgendwie ein metatextuelles Element in sich drin, also die kommentieren sich selber, die weisen auf ihre Funktionsweisen hin und ich glaube, Beautiful Disaster ist dann auch im Kino einfach die logische Weiterentwicklung davon, dass das vielleicht doch ein intelligenteres Genre ist, als wir angenommen haben. Also ich finde das wahnsinnig spannend und ich bin auch sehr auf die Fortsetzung Beautiful Wedding gespannt, die Ende Januar startet. Ich hoffe, dass wir die auch nochmal besprechen werden. Ich bin sogar fast so weit, Beautiful Disaster unironisch zu empfehlen.
Fast bist du soweit.
Wow. Gut, dann würde ich jetzt mal diese Brücke zu einer Überleitung nutzen. Denn ich habe einen Film, den ich auf jeden Fall empfehlen kann, wenn er dann irgendwann mal in den deutschen Kinos einen regulären Start kriegen wird. Und zwar handelt es sich um 20 Days in Mariupol, den ich im Rahmen des Ukrainian Film Festivals sehen durfte. Und das war für mich der wohl am meisten aufwühlende Horrorfilm, der eigentlich gar kein Horrorfilm ist. Es geht darin ja um die titelgebende Stadt natürlich. Und im Jahr 2022 hat sich ein Presseteam dort hingewagt, weil sie erahnten, dass diese infrastrukturell günstig gelegene Stadt ein wichtiges Ziel sein würde der russischen Invasoren. Wie hart es dann aber kommen sollte, das war ihnen nicht bewusst. Und das Grauen, das sie da unter Einsatz ihrer Leben dokumentiert haben, das konnten sie sich selbst in ihren schlimmsten Albträumen vorher nicht erahnen. Wir werden reingeworfen ins Geschehen, wir hören das Grollen der Luftangriffe, niemals endende Sirenen, wir spüren den Bass der nicht aufhörenden Explosionen, wir riechen förmlich die verbrannten Gebäude und wir sehen sehr, sehr ausführlich ein nicht aushaltbares Maß an Leid, Leichen, Kreuze, die irgendwann nur noch Nummern haben und es gibt Szenen, die sich wahrscheinlich selbst der fieseste Splatter-B-Movie aus Moralitätsgründen aussparen würde. Nun ist das Gezeigte hier aber kein fiktiver Genrefilm, sondern die verstörende Realität. Tote Kinder, tote Babys, sterbende, schwangere Frauen, überall Blut, Panik, Angst, Schreie. 20 Tage in der absoluten Hölle und eine Situation durch die Einkesselung der Armee Russlands immer aussichtsloser und das bedeutet makabererweise auch eine immanente Drahtseilspannung. Und wenn dann noch zwischendurch gezeigt wird, wie Putins Propagandamaschinerie versucht, uns das Gezeigte als Fake News zu verkaufen, denn die Presseleute kriegen immer wieder zwischendurch die Möglichkeit, diese Sachen aus der Stadt rauszubringen, diese Medien, weil das Internet natürlich nur an ganz wenigen Stellen funktioniert und das macht das alles noch viel makaberer und das ist dann noch übler hinnehmbar als das gezeigte Elend. Das Filmteam muss nämlich die ganze Zeit im Hinterkopf haben, dass das gedrehte Material raus muss durch diese ganzen Checkpoints und Kontrollen und ja, dadurch entsteht auch ein Höchstmaß an Anspannung bis zum Ende. Also man kann dem Film kaum den Stempel Dokumentation aufdrücken, weil es einfach ein immersives Zeitdokument des Grauens ist, mit einer körperlichen Wirkung, dessen Bilder und Töne man nach einer Sichtung nicht vergessen wird. Und die Rahmenbedingungen, unter denen ich diesen Film gesehen habe, mit einem Publikum, das voller UkrainerInnen war und einer anschließenden Podiumsdiskussion mit Leuten, die zum Teil vor der Kamera standen und Ärzte in dem Krankenhaus waren oder schwangere Frauen, die in diesen Kellern ihre Babys zur Welt gebracht haben oder ein Polizist, der dafür gesorgt hat, dass das ganze Filmmaterial überhaupt außer Landes kam. Das hat diese Screening für mich zu einem gemacht, das ich nie mehr vergessen werde. Ja, 20 Days in Mariupol und der ist in der Shortlist für den besten Doku-Film bei den Oscars und ich würde mich jetzt mal ganz weit aus dem Fenster lehnen, ohne andere Dokus gesehen zu haben, die da auch dabei sind, außer In the Rearview, ein anderer ukrainischer Film, der aber keine Chance hat gegen 20 Days in Mariupol. Also ich würde mich so weit hinaus wagen und jetzt mal prognostizieren, dass 20 Days in Mariupol den Oscar für den besten Dokumentarfilm gewinnen wird.
Hoffen wir drauf. Ich bin auf einer etwas leichteren Note als du unterwegs, Nico, denn mein Lieblingsfilm des Jahres ist wenig überraschend Roter Himmel von Christian Petzold. Christian Petzold hat so die Gabe, Filme zu drehen, die immer perfekt meine Lebenssituation zusammenfassen und widerspiegeln oder kommentieren. Das war 2018 mit Transit irgendwie so ein Gefühl des Feststeckens und des Nicht-Weiterkommens. Es war 2021 bzw. 20 mit Undine das absolute Verliebtsein und das Schweben dadurch. Und in Roter Himmel wird an prominenter Stelle der Satz geäußert, ich war irgendwie ein bisschen blöd in letzter Zeit. Und als ich diesen Film sah, habe ich gemerkt, ja, ich war irgendwie auch ein bisschen blöd die letzten 2-3 Jahre. Ich habe Menschen weggestoßen, die ich eigentlich sehr gerne mochte. Ich habe mich in mich selber zurückgezogen und mich teilweise so genau gespiegelt zu sehen auf der Leinwand, das hatte was wahnsinnig Therapeutisches. Ich kann super verstehen, wenn man bei Petzold-Filmen sagt, dass einem die früher vielleicht ein bisschen zu kalt waren oder auch ein bisschen zu sehr Versuchsanordnungen. Ich finde, Roter Himmel ist einer seiner zugänglichsten Filme, eben weil wir uns alle definitiv in dieser Menschengruppe, die da einen Urlaub an der Ostsee machen, wiedererkennen. Es hat vielleicht so ein bisschen was von Erik Romer-Filmen, also so dieses Abhängen im Sommer, das stille Begehren, aber was ich noch nie in einem Film wirklich abgebildet gesehen habe, bis auf in Die wilden Hühner und das Leben, ist dieses Gefühl, wenn du mit einer Gruppe von Freunden unterwegs bist und du hast irgendwie eine Situation verpasst und bist deswegen jetzt so ein bisschen Außenseiter, also keine Ahnung, du warst nicht mit, als alle gemeinsam Getränke holen waren und hast einen Inside-Joke verpasst und irgendwie bist du jetzt raus und kommst auch nicht mehr ganz in den Kreis rein. So, das habe ich noch nie so treffend abgebildet gesehen wie in Roter Himmel. Der Soundtrack, beziehungsweise das eine Lied, das gespielt wird, In My Mind heißt es, glaube ich, ist wunderschön. Die Fotografie allgemein, ich bin wahnsinnig verliebt in Roter Himmel. Ich habe ihn jetzt auch noch ein paar Mal gesehen, seitdem er auf Heimkinomedien verfügbar ist. Und das sind ja auch Filme, die uns fürs deutsche Kino an sich einfach Hoffnung machen und zeigen, dass es nicht so öde oder so formelhaft ist, wie uns die FAZ und SZ immer glauben machen möchten. Roter Himmel ist ein pulsierender, ein lebendiger Film, ein gleichzeitig hochkomischer wie tief trauriger Film. Ganz großartiges Kino.
Es ist der straighteste Film von Petzold und ich finde, obwohl es offensichtlich halt einfach so ein Urlaubs-Strandfilm ist, ist auch ganz interessant, dieses Setting mit diesen Waldbränden, die sich da anbahnen und immer näher kommen. Also, dass er da durchaus noch so dieses Dystopische hat.
Ich finde es ganz interessant, dass ihr beide darüber gesprochen habt, habe, dass der Film relativ zugänglich ist, also auch für Petzold und für seinen Stil. Insofern, als dass eine sehr, sehr gute Freundin von mir aus Siegen den Film gesehen hat, und das war ihr erster Film von Christian Petzold, und sie konnte den überhaupt nicht leiden. Und ich kann sie halt verstehen. So, ich bin sehr großer Fan von Christian Petzold und auch von Roter Himmel, aber muss halt auch sagen, dass es sehr, sehr stark davon abhängt, wie man sich als Zuschauer, Zuschauerin zu der sehr frustrierenden Hauptfigur verhält. Und das entscheidet für mich wirklich am Ende, wie man den Film findet oder wie man für sich versteht, was der Film selbst für eine Haltung zu dieser Figur hat. Also ich denke, der Film hat eine kritische, aber nicht zynische Haltung zu dieser Hauptfigur, zu diesen sehr, sehr eitlen Typen, der aber gleichzeitig auch so komplett sich selbst sabotiert und dessen Eitelkeit eigentlich die eine Seite von einer Medaille ist, deren Kehrseite eigentlich die komplette Selbstverachtung ist. Und für mich auch auf eine Art und Weise relatable, weil das, wie so viele Menschen es wahrscheinlich auch sind, das bin ich auch durchaus mal in meinen schlimmsten Momenten, wie gesagt wahrscheinlich alle sind, wie Finn gerade eben gesagt hat, das sind Situationen von einem sozialen Nichtzusammenkommen, von einem sozialen versehentlichen ausgeschlossen werden, die viel zu subtil sind, um darüber einen Streit anzufangen, aber gerade subtil genug, dass es sich irgendwie auflädt mit so einer passiven Aggressivität. Und deswegen finde ich es auch gut oder halt so einen passenden Modus, weil wir ja hier im Grunde das erste Mal eine Komödie von Christian Petzold gesehen haben, in einem immer noch für mich sehr gewohnten Petzold-Stil, der sehr langsam ist und poetisierend, aber im Grunde ist es halt ein Hangout-Movie oder eine Komödie. Und das andere halt noch mal interessanter ist halt auch, dass es auf eine Art und Weise sehr, sehr zeitgeistig ist, durch die Waldbrände. Mhm. Weil das ist eigentlich etwas, was halt wirklich bleibt oder bleiben wird, wie sich langsam niedersenkende Flugasche, dass man dieses Lebensgefühl, dass man auch eigentlich sehr, sehr nah an einer Katastrophe lebt oder es um einen herum brennt, metaphorisch oder wirklich buchstäblich, aber man halt immer noch ein relativ banales Leben mit relativ banalen Sorgen und relativ banalen Gelüsten lebt. Also so, wenn ich jetzt über den Film nachdenke, und ich habe ihn ohnehin schon sehr, sehr gemocht, finde ich jetzt noch mehr Dinge, die man darin mögen kann.
Ich glaube, das ist eben, was mir in Roter Himmel auch so gefällt. Er macht so viele Angebote, und das macht er eben nicht plump. Also es ist jetzt nicht so wie vielleicht ein Murakami oder so, dass das Petzold uns einfach nur so Leerstellen hinstellt und sagt, jetzt mach mal was draus, Zuschauer. Nee, das steckt in diesem Film alles selber drin, und ich glaube, es liegt an uns, welche Fährte wir verfolgen wollen und welche Fährte wir aus diesem Labyrinth rausnehmen wollen. Ich mochte an dem Film auch, dass er uns in den letzten Minuten eigentlich ja fast noch hinterfragen lässt, ob das alles so passiert ist, also wie unzuverlässig vielleicht der Film uns hier auch erzählt, denn wir dürfen ja auch nicht vergessen, es geht hier um einen Autor, der eine Geschichte schreibt. Und ja, also ich finde wirklich, Roter Himmel ist die schönste filmische Wundertüte des Jahres, und vorsichtige Prognose, vielleicht auch ein Film, über den wir am Ende der 20er Jahre nochmal reden werden, wenn es um die wichtigsten Filme der 20er Jahre an sich geht. Auch gerade aus Punkten, wie Maria gerade gesagt hat.
Ich finde es ganz spannend, Nach den Worten, die ihr jetzt hier darüber gesagt habt, finde ich es ganz spannend, wenn man sich das jetzt mal, jetzt Achtung Spoiler, aber wenn man mal so drauf blickt, dass die Person, die am desillusioniertesten ist, dass die nachher am positivsten aus der ganzen Sache rausgeht, und die Personen, die eigentlich die ganze Zeit super euphorisch sind und keine einzigen negativen Vibes versprühen oder mit sich selbst total im Reinen sind, dass die am Ende einfach gar nicht mehr sind.
Das ist eine interessante Beobachtung, interessante Deutung. Ich weiß nicht, ob ich sie, kein Thema mehr, übernehmen würde.
Ja, vielleicht kann man das so, vielleicht kann man das insgesamt so unter dem Aspekt zusammenfassen, dass man vielleicht manchmal sich viel zu viele Gedanken macht und am Ende ist alles gar nicht so schlimm wie befürchtet. Aber ja, keine Ahnung, das ist nur meine Deutung so ein bisschen. Oder ist euch das zu profan?
Nein, überhaupt nicht. Aber das ist doch das Schöne an diesem Film. Also es ist ja auch ein profaner Film, wenn man mal so sagt. Weil eigentlich geht es da um nichts.
Ja, ich meine, es ist ein Hangout-Movie.
Ja,
Das, ich denke mal, das ist eine sehr, sehr bewusst gewählte Form oder eine gewählte, bewusst gewählte Referenz. Also halt auch, das ist durchaus vom Setting und vom Tempo von der Erzählung her sehr, sehr an Erik Lumière Filme erinnert. Also das Sujet von diesem Film ist banal. Ja. Und auch wenn man länger drüber nachdenkt und sich und das länger in sich irgendwie gären lässt, noch mehr abstraktere vielleicht Themen drin findet, das so das also vielleicht auch nicht banal, sondern vielleicht unmittelbarere, das ist in dem Film ja auch definitiv drin.
Und ich muss vielleicht abschließend nochmal sagen, wie sehr dieser Film mich auch selber, was eine gewisse Figur betrifft, aufs Glatteis geführt hat. Weil man bildet sich ja irgendwie immer ein, wenn man jetzt irgendwie viele Filme guckt, dass man schon relativ genau weiß, wie das alles ablaufen wird und auch irgendwie meint, eine Figurenkonstellation verstanden zu haben. Aber dadurch, dass dieser Film eben den Blick unserer Hauptfigur Leon sehr häufig einnimmt, wir ja genauso unwissend sind wie er. Und ich sag mal, was tatsächlich dann am Ende die wahre Profession der Figur von Paula Bär ist, ich hab mich so geärgert im Kino darüber, dass ich mich selber nicht gefragt habe, ob die nicht wirklich vielleicht mehr macht, als an dieser Eisbude zu stehen.
Das war so eine Genugtuung für mich.
Ja, also
laut geklatscht, als ich alleine in meinem Wohnzimmer saß.
Ich fand das auch toll, aber ich habe mich aber auch positiv über mich geärgert, wie sehr ich diesem Film auf den Leim gegangen bin. Und wie fair das aber am Ende einfach doch ist. Also so, ganz ehrlich, also ich finde, so gehen halt Twists in dem Film. Ich weiß nicht, ob das schon als einen Twist, das ist halt natürlich eine Wendung, aber falls ihr Roter Himmel noch nicht gesehen habt, weil ihr dachtet, ah nee, das ist jetzt wieder so deutsches Kunstkino, das ist das, was wir vorhin meinten mit den KunstlehrerInnen in Charlottenburg. Nee, das ist...
Die gucken aber trotzdem Christian
Petzold. Die gucken auch Petzold, das ist klar.
Aber wir gucken ihn besser.
Um es mal auch so in der Sprache des Films zu sagen, es ist ein positiver Gulasch. Gulasch,
genau. Der leckerste Gulasch der Welt.
Ist nicht nur so ein Ostding. Und ein bisexueller Film, auch nice. Also.
Auf jeden Fall. Maria, dein Film des Jahres.
Genau, mein Film des Jahres dann...
ist ja auch ein bisschen bisexuell.
Ein bisschen sehr. Genau, der Film schließt dann beide Filme, die ihr vorgestellt habt, ein bisschen an, weil er einerseits auch ein bisschen bisexuell ist, unter anderem, und andererseits auch eine Dokumentation ist, nämlich geht es dann bei mir um den Film All the Beauty and the Bloodshed von Laura Poitras. Der Film wurde 2023 in Deutschland gezeigt, ursprünglich in Amerika halt das Jahr davor. Und es ist eine Dokumentation über das Leben und Wirken von Nan Goldin, einerseits als Fotografin, andererseits auch als Aktivistin im Kontext der Opioidkrise in Amerika. Die Art und Weise, wie das formal gemacht ist, ist eigentlich sehr zurückgenommen, also wenig formal auffällig. Das ist ein Erzählen, das sich sehr, sehr stark auf das Charisma und die Eloquenz von Nan Goldin stützt, die halt wirklich enorm viel erlebt hat und als Subjekt dieser Dokumentation sehr, sehr gut darüber und über sich selbst sprechen kann. Eine wirklich faszinierende Person. Es werden zwei Erzählstränge angeboten. Der eine wäre halt ein linearer Abriss der Biografie und der künstlerischen Laufbahn von Nan Goldin als Fotografin, die so Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre beginnt. Und andererseits ein aktuellerer Strang, der eine bestimmte Aktion von ihrem Wirken mit dem Collective Pain, also Prescription Addiction Intervention Now, beleuchtet. Und diese Stränge werden erst nebeneinander gestellt und irgendwann kommt halt der Strang mit dem, von ihrem Leben und Wirken da in der beim aktuellen Strang, bei dem zweiten aktuelleren Strang an. Und was ich bei dieser Konstruktion, wie eben dieses Leben erzählt wird, sehr, sehr eindrücklich fand, ist, dass dadurch eine These vermittelt wird über Queeres, über marginalisiertes Leben in den Vereinigten Staaten. Es ist halt so, dass Nan Goldin in ihrem Leben und Wirken eine wirklich sehr, sehr involvierte und verantwortliche Chronistin war, die selbst bisexuell war, aus einem relativ schwierigen Verhältnis kommt, was halt abusive familiäre Strukturen und Armut angeht, deren fotografischer Blick sehr, sehr empathisch melancholisch ist, aber auch, auch gleichzeitig wenig beschönigend, sehr, sehr stark darauf aus ist, wirklich das Charakteristische, auch das Schmerzhafte und Schmutzige von Intimitäten, auch queeren Intimitäten festzuhalten. Und sie ist auch damit jemand, der das Gefühl von oder die Situation des Entmachtetseins kennt und weiß, auch weiß, wie man mit Macht, also mit ihrem kulturellen Kapital als mittlerweile renommierte Fotografin umgehen kann. Der aktuelle Strang, also die ist eben eine Situation, in ihrem Leben sie den zweiten Strang darstellt, bezieht sich halt eben auf ihr aktivistisches Engagement und die AIDS-Krise und die Opioid-Krise, und das wird in diesem Zusammenkommen von diesen beiden Strängen deutlich, sind eben Auswüchse derselben Verachtung. Sowohl die AIDS-Krise, die Nan Goldin selbst miterlebt und dokumentiert hat, als auch die Opioid-Krise, von der sie selbst betroffen war, sie beruhen auf der Entbehrlichmachung von Menschen und bei dem Fall der Opioid-Krise auch ganz stark auf dem Profitmotiv. Und das ist etwas, worin halt eben die gesamte institutionelle Gewalt von Marginalisierung besteht. Sowohl Nan Goldins Kunst als Fotografin als auch ihr Aktivismus tragen auch aber ganz klar dem Leben Rechnung, dem Wert des Lebens, welches sich innerhalb von diesen Marginalisierungen überhaupt entsteht. Also auch der Wut, der Widerstandskraft, der Schönheit auf der anderen Seite, der Banalität, der Trauer und der Resilienz dieser Menschen. Und das ist ganz stark, finde ich, werden hier Grenzen nicht so trennscharf gezogen. Kunst ist komplett unablösbar hier vom Aktivismus und das Private unablösbar vom Politischen. Ich kann mir deswegen sehr, sehr gut vorstellen oder wünsche es mir halt, dass dieser Film als dokumentarischer Beitrag zur Queer-Cinema-Bewegung irgendwann einmal so wichtig sein wird, wie zum Beispiel Paris is Burning.
Das unterschreibe ich komplett. Ein großartiger Film. Und ich habe vor allem, weil er ihn, also nein, eigentlich muss man da gar nicht mehr dran führen, du hast es perfekt zusammengefasst, Maria. Ein wunderbarer Film. Wie eigentlich fast alles von Laura Portras. Also
setze ich mir mal hoch auf die Watchlist.
Ja, genau, der ist ja sogar einigermaßen verfügbar mittlerweile.
Genau, also ich weiß natürlich nicht, ob das dann noch tagesaktuell ist, aber gerade könnt ihr den Film für 3,99 bei iTunes kaufen. Und er war ja auch bei Amazon Prime in den 99-Cent-Deals drin. Das kann man auf jeden Fall mal investieren. Vielleicht könnt ihr, oder ihr guckt vorher bei iTunes, vielleicht kriegt ihr den da ja noch für 4 Euro gekauft. Wollen wir zum Abschluss nochmal so, also ohne größere Ausführungen, nochmal kurz 2, 3 andere Filme nennen, die wir gut fanden? Dann enden wir wirklich auf einer positiven Note?
Ja, halt wäre wirklich so ein Satz.
Ja, genau.
Also noch Filme, die ich erwähnen muss. Für mich die Überraschung des Jahres, Dungeons and Dragons, der einfach arschlustig ist, wo es überhaupt nicht mein Genre ist, der dadurch besticht, dass er einfach super lustige Dialoge, Charaktere und Wesen hat, wie einen Eulenbär. Dann natürlich Killers of the Flower Moon, klassisches, episches Scorsese-Kino mit Lily Gladstone, eine ganz heiße Anwärterin für einen Oscar für die beste Hauptdarstellerin des Jahres. Ansonsten bester TV-Film, Zwischen uns die Nacht, da gab es auch schon eine Podcast-Folge dazu, ein Drama im Kirmesmilieu, das dann irgendwann Crime-Thriller-Ausmaße annimmt. Am meisten geheult habe ich bei Past Lives, ja, klassischer A24-Film. Dann der beste deutsche Film des Jahres und auch Oscar-Aspirant ist Das Lehrerzimmer, ein Kammerspiel in dem verborgenen kleinen Mikrokosmos des titelgebenden Lehrerzimmers. Ja, und The Five Devils mit Adele Exarchopoulos, eine ganz wilde Genremischung. Ein Film der Sinne, der Superkräfte, schwer in Worte zu fassen. Wir haben da auch schon mal drüber gesprochen, gibt's auch bei Mubi, kann man sich anschauen. Und ich finde einfach alles gut, wo Adele Exarchopoulos dabei ist, außer Passages, aber da ist sie einfach auch gut.
Ich muss noch erwähnen, Limbo von Soy Chiang lief auf dem Fantasy Filmfest dieses Jahr. Ist eigentlich ein Film aus dem Jahre 2021. Lief damals, glaube ich, auf dieser Online-Berlinale. Ein Film, der dem eigentlich totgesagten Genre des Serienkiller-Thrillers nochmal wahrscheinlich das frische Leben einpumpte, was Sieben und Schweigen der Lämmer damals taten. Wunderschön fotografiert und mit der Verfolgungsszene relativ nach einer halben Stunde des Films eine der beklemmendsten und immersivsten Kinoerfahrungen meines Lebens. Lebens.
Ein absoluter Moloch ist
das. May December von Todd Haynes, ein super spannender Remix von Bergman, Hitchcock, De Palma, zeigt, dass Natalie Portman und Julianne Moore zur absoluten A-Klasse Hollywoods gehören und dass Todd Haynes einfach eine verlässliche Größe auf dem Regiestuhl ist. John Wick 4, man hat das selten, dass so Filmreihen im vierten Teil erst richtig gut werden. Das kennen wir eigentlich nur so aus 80er-Jahre Horrorfilmen wie Puppet Master oder Freitag der 13.
Der dritte war auch gut.
Na, den dritten mochte ich nicht so gerne, aber ich fand den vierten wirklich perfekt. Ein 3-Stunden-Film, der immer besser wird, je länger er geht. Wo haben wir das denn sonst? Und diese letzte Stunde in Paris ist
Die Treppe,
es ist alles so großartig. Pressevorführungen glänzen meistens dadurch, dass alle sehr reserviert auf ihrem Platz sitzen und in dieser, ich bin ein Filmkritiker, ich weiß es besser, ich stehe da drüber Haltung unterwegs sind. Aber es gab Standing Ovations in der Pressevorführung bei der besagten Treppenszene. Anatomie eines Falles, würde ich sagen, weniger ein Gerichtsthriller als eine Frage danach, wie wir Wahrheit konstruieren und wie Wahrheit im Film vermittelt werden kann. Girl Picture, ein süßer finnischer Film über das Aufwachsen, irgendwie näher an Claire Denis-Film als an Booksmart, mit dem er häufig verglichen wurde. Und Do Not Expect Too Much from the End of the World, der neue Film von Radu Jude, der, glaube ich, mein liebster Regisseur der Gegenwart ist. Wenn Radu Jude einen Film macht, dann weiß man, dass man sich wieder neu ins Kino verlieben kann. Und das ist bei Do Not Expect Too Much from the World eben genau der Fall. Dieser Mann zeigt uns, das Kino lebt und wird auch noch ein bisschen weiterleben.
Ja, Finn hat auch gerade schon einiges erwähnt, weil, was bei mir auch sehr, sehr weit, sehr, sehr hoch im Kurs wäre, gestanden wäre und was ich aber andererseits auch in meinem Beitrag zum Hamburg Filmfest auch ausgeführt habe, deswegen würde ich mir das jetzt sparen, wie bei May, December oder Anatomy eines Falls, großartige Filme. Also ich habe ein bisschen mit mir gerungen, welchen Film, wenn man sich nur für einen entscheiden soll bei der The Good Kategorie, ich nehmen sollte, welcher Film es mir eher wert wäre, dass ich den Leuten irgendwie ins Gesicht schreie, bitte seht ihn euch an. So der andere Film, wo ich Leuten gerne ins Gesicht schreien würde, bitte seht ihn euch an, ist Joyland von Salim Sadiq. Und das ist halt einer dieser Filme, wo man relativ bei der ersten Einstellung, bei der ersten Szene schon merkt, okay, die Leute wissen ganz, ganz genau, was sie tun. Das ist ein unheimlich farbstarker, leuchtender Film mit einer Komposition, die wirklich perfekt austariert sind, dass der Bildausschnitt wirklich so gewählt ist und dass die Farbe so gewählt ist, dass über die Bilder die Geschichte wirklich erzählt wird, dass Symbole nicht nur komplett oder Bildsymbole nicht irgendwie für sich stehen oder einfach nur hübsch aussehen sollen, sondern dass die Bilder die Geschichte wirklich, wirklich tragen. Es ist auch eine sehr, sehr spannende Geschichte. Das ist ein pakistanischer Film, dessen Hauptfigur ein junger Mann ist, der nicht komplett den Männlichkeitsidealen, die in seiner Familie vorgelebt werden und erwartet werden, entspricht. Und der sich, weil er dabei als Background-Tänzer bei ihrer Tanzgruppe anheuert, sich in eine Transfrau verliebt, die gespielt von Alina Khan, die selbst Transaktivistin und Model ist und amtierende Miss Trans Pakistan. Also eine so sehr, sehr starke, auch sehr gegenwärtige und originelle, sehr interessante Geschichte. Es behandelt natürlich relativ klassische Funktionsweise eines Melodramas im wirklich besten Sinne, weil der Film das macht, was ein Melodrama im besten Falle macht, nämlich dass hier ein klassischer Konflikt zwischen gesellschaftlichen Konventionen und individuellen Begehren emotional mitreißend erzählt wird. Also ich finde, das schafft der Film wirklich restlos, dass auch wenn die so sehr zaudernde, irgendwie relativ passive und vielleicht auch irgendwie relativ feige Figur, eine männliche Hauptfigur im Fokus steht, um ihn herum bekommen die weiblichen Figuren vor allem auch sehr viel Beachtung. Sie sind sehr komplex in ihren Wünschen, ihren Handeln, in ihrer Wut, auch in ihrer Verletzlichkeit. so die Figur der Biba, der Transfrau, die von der Lina Kahnbestell gespielt wird, ist für mich wahrscheinlich so eine gegenwärtige absolute Benchmark, was die Repräsentation von Transfrauen im Kino angeht. Und so wie viel der Film macht, wie viel und wie viel der Film davon schafft, das finde ich sehr, sehr beachtlich, emotional, sehr mitreißend und ich hoffe wirklich, dass der Film irgendwann mal auf so eine Welle von Popularität kommt, von mir aus auch im Streaming. Gibt's auf Criterion Channel, weil der Film wirklich ein möglichst großes Publikum verdient hat.
Nice.
Super, ganz lieben Dank. Dann gleiten wir jetzt mal von 2023 ins Jahr 2024. Genauso wie das Format, in dem unsere nächste Guestin die Hauptakteurin ist. Sie stammt aus Essen und für mich ist die Stadt anscheinend wirklich schon so ein kulturelles Zentrum, denn da kommen so Leute her wie Mille Petrozza, ein guter Freund und Hörer des Podcasts. Mille, falls du das hier gerade hörst, beste Grüße. Aber auch Atze Schröder, der wirklich einen guten Weg gemacht hat und der sich vor allem für mich dadurch hervorgetan hat, dass er so kurz vor der Corona-Zeit Fan meiner Band war und mit einem T-Shirt meiner Band bei Instagram Werbung für meine Band gemacht hat.
Ehrenmann.
Was ich ziemlich, ziemlich cool fand. Und natürlich Mike Heiter, ExpertInnen wissen, wer gemeint ist, der ist die absolute Grimme-Preis-Kult-Koryphäe. Ihr werdet wahrscheinlich auch noch über eure subkulturellen Connoisseur Arthouse Kinokreise von Mike Heiter Kenntnis nehmen, spätestens ab Freitag, aber lasst euch überraschen. Die nächste Gästin ist Luisa Charlotte Schulz aus Essen und die hat an der renommierten Ernst Busch Schauspielschule Abschluss gemacht, hat dann so ein bisschen am Theater gespielt, Krippstheater, und war dann des Öfteren vertreten bei Nightwash, bei diesem Comedy-Format, und hatte auch ein eigenes YouTube-Format, Disney-Therapie, und hat seit längerem auch einen Podcast zusammen mit Sandra Sprünken, der heißt 1AB-Ware. Und die beiden haben bei RTL Plus auch einen flüssigen Adventskalender gemacht. Da haben die sich getroffen und haben 24 Bier getrunken. Für jeden Tag ein Bier, aber das haben die halt an einem Stück aufgenommen. Naja, das haben die am Stück aufgenommen, das haben die alles an einem Tag gemacht. Ach so, halt. Und die Folgen, dann kam halt jeden Tag eine neue Folge. Cool. Genau, und dann kam für jeden Tag kam eine neue Folge raus bei RTL Plus und ja, die Augen gingen immer weiter in verschiedene Richtungen und die Zungen wurden immer freier. Also es ist schon sehr lustig. Da ist auch der gerade erwähnte Mike Heiter vertreten, der Mann mit dem weißesten, mit dem gleißend hellsten Lächeln der Republik wahrscheinlich. Und mich hat es sehr, sehr geflasht, als ich vor ein paar Wochen, Monaten im Medien-Coup-Podcast meiner saarländischen zwei Medienkollegen, die mich natürlich nicht kennen, aber die kommen aus dem Saarland, eigentlich müssten sie mich kennen, weil wir uns alle kennen. Wahrscheinlich sind sie meine Brüder oder Cousins dritten
Grades. Oder Schafe, ne? Also.
Kevin Körber und Dominik Hammes. Dort wurde erwähnt, dass es eine neue Staffel geben sollte von Mein neuer Freund, eine Neuauflage. Und Mein neuer Freund kam damals 2005 raus und Christian Ulmen war der Hauptakteur. Und die Geschichte dahinter war so, es gab einen Castingaufruf. Man konnte 10.000 Euro gewinnen, wenn man ein Wochenende mit einer komplett fremden Person verbringt und sich auf alles einlässt, was diese Person von einem verlangt und dabei auch in Situationen mit FreundInnen und der Familie gebracht wird und dabei halt die ganze Zeit durchgehend gefilmt wird. Und für mich war das über Jahre hinweg und da bleibe ich auch dabei, das Lustigste, was es jemals im deutschen Fernsehen gegeben hat. Das war damals vielleicht so ein bisschen seiner Zeit voraus und ist im Fernsehen auch gefloppt und wurde, glaube ich, relativ zeitnah dann abgesetzt, beziehungsweise wurden dann irgendwie Folgen, glaube ich, verschoben oder es kam immer später. Und dann kam irgendwann eine DVD raus und auf der DVD gab es auch eine unveröffentlichte Folge, in der sich die Figur des Marcells einfach in die Hose gemacht hat. Und da hat Christian Ulmen wirklich sich in der Situation in einem Restaurant in die Hose gepisst. Und da gibt's doch so einen Audiokommentar dazu, wo er erklärt, wie schwer das war, quasi so auf Kommando sich selbst in die Hose zu pissen.
Ach so, ich dachte gekackt, okay.
Also,
ja, jetzt naja, die Frage ist, was ist schlimmer? Also,
was ist schwerer?
Das Witzige ist, in der Folge, dann steht er halt so auf. Er steht halt so auf und sagt so zu dem Kandidat, oh, du musst das jetzt auch machen, Mikey. Und dann will er ihm so ein Getränk über die Hose schütten, damit er halt auch verpisst aussieht. Am Ende schafft Mikey das Experiment dann, glaube ich, nicht mehr. Egal, jedenfalls, dieses Format war der absolute Kult in meiner kleinen Bubble. Ich habe so gut wie in jeder Beziehung, jeder Freundin, mit der ich zusammen war, aufgezwungen, alle Folgen mit mir zu gucken. Ich hatte eine DVD, die ich irgendwann mal verliehen habe, nie mehr wiedergekriegt. Dann gab es das irgendwann online, dann gab es das online nicht mehr. Dann habe ich bei eBay mir nochmal eine neue DVD besorgt. Dann habe ich alle Folgen mit meiner Mama geschaut, genauso wie Jerks übrigens auch. Und meine Mama hat jetzt auch mit mir schon die erste Folge der neuen Staffel geschaut, denn jetzt gibt's nach 18 Jahren meine neue Freundin mit der besagten Luisa Charlotte Schulz. Und da schlüpft sie unter anderem in Charaktere wie Cordula, so ein bisschen autistische, sehr reiche Unternehmerin, die Schildkrötenfreak ist und denkt, in ihrem Freund Timochin ihre tote Schildkröte wieder zu entdecken, Timon. Dann gibt's Lena, so eine Art Mallorca Schlager Holländerin, die die ganze Zeit ein bisschen over the top ist. Jules, so eine Bonsenfrau, ein bisschen angelehnt an Alexander von Eich von der ersten Staffel Mein neuer Freund. Mareike, so eine absolut esoterische Chakrenfrau, die sehr emotional ist. Und dann gibt's noch Daniela in der aktuellen neuen Folge. Eine sehr von sich überzeugte, sexuell frei lebende Ruhrpott-Businessfrau, die in ihrem eigenen Büro lebt. Ich glaube, die Folge habt ihr auch noch nicht gesehen. Ja, ihr kanntet das Format gar nicht. Ihr habt auch, glaube ich, Mein neuer Freund nicht gesehen. Muss man natürlich auch nicht. Aber erzählt mir mal, was war euer erster Eindruck, als ihr jetzt von mir genötigt wurdet, die erste Folge mit Cordula zu machen?
Also ich habe zwei.
Und ich glaube, Maria, du hast noch mehr gesehen.
Ich habe so gesehen zwei Hauptadern oder zwei Stränge von Spaß gehabt, nämlich einerseits Cordula beobachten, andererseits Film beobachten. Der hat sehr gelitten.
Aber positiv, muss ich sagen.
Aber das war halt wirklich schon so Embryonalstellung. Also ich hatte sehr viel Spaß dran. Beiden, ich habe jetzt also nicht alles gesehen, aber ich habe zumindest zwischen zwei Folgen Vergleich und Cordula. Also ich finde Cordula eine interessantere Figur als Mareike oder irgendwie so eine besser konzipierte Figur, Figur als Mareike. Und sie hatte einige wirklich Banger-Sätze rausgehauen. Aber andererseits, so die andere Folge, die ich ganz gesehen habe, war halt eben die Mareike-Folge, waren einige der Situationen bei, oder die Grundsituation bei Mareike für mich interessanter, weil sie sich mehr nach einem sozialen Experiment angefühlt hat. Also auch wenn es unangenehm ist zu sehen oder sich da hinein zu versetzen, seinen besten FreundInnen oder Verwandten so eine super panne Person vorzustellen am Ende oder zwischendurch hat man ja immer wieder so die Gespräche vor allem zwischen den besagten FreundInnen und dem Kandidaten, den halt eben darin bestärken, hier so, wir machen die Sorgen, wir machen uns Sorgen um dich, wir wollen, dass es dir gut geht, wir mögen dich weiterhin. Also man hat so ein bisschen dieses Beziehungsfundament, dieses Beziehungsnetz. Und was ich an der Mareike-Folge dann wiederum interessanter fand oder was für mich halt mehr so die Ebene von einem wirklich unwegbaren sozialen Experiment hatte, ist, dass die beiden, also der Kandidat und Mareike, sich in einem Café treffen und neben ihnen sitzen nicht zwei Freunde, Freundinnen oder Verwandte, die eben mit denen sie sich extra verabredet hatten, sondern halt ein, so wie ich das verstanden habe, vor allem eine vollkommen zwei vollkommen unbeteiligte fremde Menschen. Und da ist halt das noch unangenehmere für mich, so man merkt, der Kandidat schwitzt gerade Feuer und Sturzbäche, weil er sich vor diesen fremden Menschen nicht rechtfertigen kann. Diese fremden Menschen kennen ihn nicht als Freund oder als Bruder, als Sohn oder sowas. Wie er da mit dieser Mareike sitzt, ist der erste und wahrscheinlich letzte Eindruck, den diese Menschen von ihm haben werden. Und also diese Situation, während da Mareike halt natürlich vollkommen freidreht, war für mich wirklich interessant zu beobachten. Auch wenn ich da diese zwei unbeteiligten Leute im Hintergrund gesehen habe, sondern so wirklich zu gucken, okay, wann ist eigentlich der Punkt erreicht, wenn man sich zu einer unangenehmen Situation neben einem äußern will oder muss. Wann ist das zu viel? So wie viel in die eigene Körpersphäre muss es reintreten, dass man sich wirklich irgendwie gestört fühlen darf und sagen darf, so hört mal auf. Weil ich meine, cringe zu sein ist nicht strafbar und cringe zu sein ist nicht verboten. Aber jemanden Rauch ins Gesicht zu blasen ist ja vielleicht auch nicht verboten, aber so auf die Fresse hat man damit vielleicht schon verdient.
Ich kann mich da in vielen Teilen nur anschließen. Ja. Ich fand, beziehungsweise sagen wir erstmal so, ich habe ein kleines Problem mit Fremdscham. Deswegen, das ist, glaube ich, auch der Spaß, den Maria daraus gezogen hat. Weil ich sehr häufig die Couch fressen wollte oder sowas. Größte Props an die Hauptdarstellerin, also das wirklich alles so Stone Cold durchzuziehen.
Oh ja, das war bewundernswert.
Wirklich ringt mir ganz großen Respekt ab und diese Wandelbarkeit von ihr finde ich eben auch großartig. Was ich nicht gebraucht hätte, ist Christian Ulm, der mir als Uwe die Folge einführt. Das ist dann, denke ich mal, für Fans von Mein neuer Freund eben, weil Uwe ist ja auch einer der populärsten Figuren eben aus Mein neuer Freund.
Also bei Uwe war es auch so, Uwe hatte halt, also es gab danach nochmal ein Format mit Alexander von Eich, mit Uwe und mit noch zwei, drei, Knut und Ecke beziehungsweise Maurice, dem Kiffer. Und da hat Uwe so eine Art Live-Coaching gekriegt. Dann hatte Uwe nochmal so eine Interviewsendung, wo er aus seinem Kinderzimmer in seinem Kinderzimmer Promis interviewt hat. Und es gibt auch so ein autobiografisches Buch aus Uwe Wöllners Sicht. Und wem auch immer ich dieses Buch damals ausgeliehen habe, möge diese Person das hören, bitte gib mir das Buch wieder zurück. Ich habe keine Ahnung, ob man das noch irgendwo kriegen kann. Aber ja, das ist so ein bisschen Fanservice.
Ich find,
um da auch so eine Brücke zu schlagen.
Es zeigt aber, dass diese Figuren an sich, glaube ich, halt nicht komisch sind, sondern halt nur dann komisch werden, wenn sie eben auf normale Menschen treffen und die so...
Vor allem Uwe Wöllner ist so sehr tragische Figur.
Okay, da hast du natürlich also viel mehr Infos als ich. Also ich empfand diese Folgeneinleitung eher als ein bisschen überflüssig, aber gut, meinetwegen Fanservice, ne? Haben wir ja geklärt. Ich glaube, ich habe am Anfang den Fehler gemacht, diese Show zu outsmarten wollen. Beziehungsweise ich habe mir, glaube ich, viel zu viele Gedanken darüber gemacht, wie dieses Konzept der Serie tatsächlich funktioniert. Also was die Kandidaten wissen, was deren Freundeskreis weiß. Und ich glaube, das darf man nicht machen. Ich glaube, das ist im positiven Sinne eine Hirnausschaltserie, wo man die Prämisse einfach akzeptieren muss und sagen muss, ich gucke jetzt einfach zu, ich bin jetzt einfach Beobachter. Und ab dem Punkt, wo ich da war, hatte ich wirklich meinen großen Spaß. Ich kann alles unterschreiben, was Maria gesagt hat. Ich fand die Serie halt dann besonders toll, eben in dieser ersten Folge, wenn tatsächlich auch so gesellschaftliche Muster offengelegt wurden und Figuren auf eine sehr interessante Art und Weise, ich will nicht sagen, bloßgestellt wurden, aber irgendwie auch schon. Also weil dieser...
Ertappt
ist, glaube ich, eine gute Sache, ja.
Ja, zum Beispiel der Moment, als Cordula Timotin fragt, wolltest du mir damit etwa sagen,
genau,
dass ich hässlich
bin? Genau, aber auch diese Figur des Timotin an sich, der ja, hatte ich das Gefühl, so ein Wannabe-Businessman ist.
Ja, ja.
Und jetzt...
Absolut, der ist so ein Taxi, so ein
genau.
Taxi-Boy.
Genau.
Hey, ich verdiene doch eh schon mehr Geld als du.
Und also das, fand ich, waren wirklich die spannenden Momente, wo eben so ein Alpha-Male, der bestimmt auch Colles YouTube-Channel abonniert hat, wirklich bloßgestellt wird und eben auf wahrscheinlich sein absolutes Feindbild trifft, nämlich halt eben eine Karrierefrau, die es wirklich geschafft hat und die es nicht raushängen lassen muss. Weil ich glaube, da erkennt man eben auch dann die große Menschenkenntnis von Ulm und seinen AutorInnen, nämlich dass glaube ich, superreiche Menschen nie so aussehen wie aus der Gala oder sowas, sondern wahrscheinlich so rumlaufen würden wie Cordula. Es gibt in Christian Krachts neuem Roman Eurotrash eine tolle Szene, in der die Krachtinstanz im Buch und seine superreiche Mutter in ein Restaurant gehen und Fisch bestellen wollen, der da aber nicht serviert wird. Und der Kellner sagt sowas wie, oh Gott, die sehen so abgeranzt aus, die müssen alles Geld der Welt haben. wenn sie sich das trauen.
Da gibt's ja auch diese Nebenbemerkung von dieser Freundin von Timochin, als die da reinkommen und der Tisch geräumt wird, weil es ja Stammtisch ist und die dann auch total verwundert ist darüber.
Genau, also das fand ich, waren die wirklich starken Momente dieser ersten Folge. Ich empfand die zweite Folge, deren Anfang wir gesehen haben, mit der Malle-Party-Queen, als deutlich sympathischer. Beziehungsweise ich hatte das Gefühl...
Bis zu welchem Punkt habt ihr die Folge gesehen?
Wir haben fast gar nichts gesehen.
Die hat den stärksten... Okay, also ihr seid noch nicht an dem Punkt angekommen, wo sie bei dem Nachbarn klingeln.
Nein, wir sind noch im Restaurant am Anfang.
Aber uns ist schon aufgefallen, dass der Kandidat da mehr mitspielt.
Ja, also dass er irgendwie deutlich auch mehr Spaß an dem Ganzen
hat.
Ja,
auf jeden Fall.
Ich
glaube, die Luisa war auch vor 3 Tagen oder so bei dem und die haben dann nochmal die Folge irgendwie in so einem Party-Setting.
Oh, süß.
Den Song gesungen.
Ich musste viel denken an eine Serie, die ich sehr liebe, Nathan For You mit Nathan Fielder, die, glaube ich, so vor 5-6 Jahren bei Comedy Central lief. Und das hat eine ähnliche Prämisse, nämlich, dass du als struggelnder Business-Owner in Amerika dir eben Nathan Fielder, den Karrierecoach, buchen konntest und der hat dir mit deinem Geschäft geholfen. Das hat Nathan aber immer auf die absurdeste und merkwürdigste Art und Weise gemacht. Er hat es damit halt auch häufig ins tatsächliche Fernsehen geschafft und Leute wussten damals noch gar nicht, dass das eben Teil einer Fernsehshow ist. Ich glaube tatsächlich, ein Teil, der sogar viral gegangen ist, ist unter anderem Dumb Starbucks, wo Nathan halt rausgefunden hat, dass unter dem Parodierecht du den Markennamen Starbucks benutzen darfst, wenn du damit eben einen kritischen, persiflierenden Kommentar auf Starbucks lieferst, weswegen es dann halt die Dump-Starbucks-Kette gab. Der Apfeleimer, ja, und es gibt eine andere Folge, in der er einem Zoo helfen möchte. Und wie wird so ein Zoo bekannt? Natürlich durch ein virales Video. Also wäre es doch mega, wenn, ich glaube, es ist ein Hund, Seelöwenbaby aus einem Fluss retten würde. Nee, das ist ein Schwein, das, glaube ich, ein anderes Tier aus einem Fluss rettet. Aber das macht ein Schwein natürlich nicht. Das heißt, wir brauchen einen Tiertrainer, eine Unterwasserstrecke, in der das Schwein eingespannt wird und mit dem wir es auf Schienen halt über diesen Fluss fahren, damit wir dieses spontane, virale Video aufnehmen können. Und das Tolle, und was ich, glaube ich... Spider-Pig, genau. Und dann siehst du am Ende halt die echte News-Coverage dieses Clips und wie sie in diesen grenzdebilen Morning-Shows sitzen und sagen, oh, ist das süß, oh, ist das sweet. Und ich glaube, dass was mir jetzt bei Meine neue Freundin noch ein bisschen fehlt, was ich auf jeden Fall auch gar nicht möchte, ich empfand sie in der ersten Folge doch auch als ein bisschen gemein, weil eben die Provokation von der Kandidatin auskommt, also von Luisa auskommt. Und bei Nathan For You ist es eben, dass das Unangenehme eigentlich fast ausschließlich aus den Kandidaten herauskommt. Weil Nathan eben wirklich vollkommen absurde Vorstellungen hat und auf den Moment wartet, wo Leute eben Stopp sagen. Klar, das tun die bei Meine neue Freundin auch, aber sie provozieren es ja wirklich. Ich habe das Gefühl, Nathan sagt noch ein bisschen mehr über uns als Gesellschaft aus. Und die Serie gipfelt in einem wunderbaren, fast schon Spielfilm namens Finding Francis, der ganz berührende Fragen irgendwie danach stellt, was Kameras eigentlich können, was das mit dir macht, wenn du dein Leben lang im Fernsehen warst. Aber zurück zu meiner neuen Freundin, ich hatte wirklich meinen Spaß, auch wenn ich sterben wollte, größtenteils zwischendurch.
Da muss ich mal kurz nochmal ansetzen an dem Punkt, also gerade in dieser Staffel mit Christian Ulmen, damals war das noch so ein bisschen krasser, das war auch noch eine andere Zeit, aber da waren so 2, 3 Kandidaten durchaus damit konfrontiert, dass sie sehr homophob waren und das dann auch irgendwann nicht mehr verbergen konnten. Und vielleicht der Zeit geschuldet sind die Leute einfach so ein bisschen offener und vielleicht war es da gar nicht mehr so nötig oder möglich, dass das Grauen aus den Leuten selbst kommt. Und ich finde, die Luisa, die ist zum Teil halt auch so krass in diesen Rollen drin. Das habt ihr jetzt noch nicht gesehen, aber da gibt es halt Momente, wo die mit dem Tesla fährt und gleichzeitig irgendwie frisst und mit dem Handy telefoniert und auch in der Lena-Folge irgendwie so gedrängt, immer so ganz eng aufzufahren mit dem Auto und liege da körperlich extrem in die Grenzen. Also in der Daniela-Folge zum Beispiel, da macht sie die Kandidatin mitten in der Nacht wach und sagt so, wir gehen jetzt joggen. Dann gehen die irgendwie hardcore joggen und das wird dann ganz jäh unterbrochen, weil sie eine Kippenpause machen will. Und genau, also ja, vielleicht so für EinsteigerInnen ist die Cordula-Folge ganz gut. Ich finde, so die höchste Gag-Dichte hat die Lena-Folge. Und am unangenehmsten, am intensivsten ist definitiv die Mareike-Folge. Eine steht jetzt noch aus, die kommt dann in der Nacht von Sonntag auf Montag. Da bin ich auch noch sehr gespannt. Und ich bin extrem glücklich, dass die Luisa Charlotte uns einen kleinen Beitrag hier dagelassen hat und uns von der absurdesten Geschichte erzählt. Klar, dass da sowieso dem Format geschuldet die ganze Zeit skurrile Sachen geschehen. Aber das, was Luisa Charlotte uns jetzt hier noch preisgibt, das lässt die Folgen auch nochmal mit einem anderen Auge sehen, weil man herausfinden will, was sie damit genau meint. Aber hört selbst und sie hat auch noch einen kleinen Jahres-Recap-Teil eingebaut. Viel Spaß mit Luisa Charlotte Schulz.
Hallo lieber Schauplatz-Podcast. Hier ist Luisa Charlotte Schulz. Ich bin Comedian und Schauspielerin und die Darstellerin vom Format Meine neue Freundin. Eine Reunion von Mein neuer Freund, was bestimmt viele von euch damals noch kennen, mit Christian Ulm. Genau, ich bin da in 6 verschiedene Charaktere geschlüpft und es mussten KandidatInnen, freiwillig muss man dazu sagen, ein Wochenende mit einem dieser Charaktere verbringen und diesen Charakter immer verteidigen und diesen Charakter Freunden und der Familie vorstellen. Und wenn sie das geschafft haben, ein ganzes Wochenende lang, konnten sie 10.000 Euro gewinnen. Das Ganze könnt ihr sehen bei RTL Plus. Und ich wurde von euch gefragt, was waren so die komischsten Sachen bei den Dreharbeiten. Dadurch, dass es wirklich komplett improvisiert ist, dieses Format, ist natürlich sehr, sehr viel Komisches und Unerwartetes passiert. Denn wir konnten nichts erwarten. Wir sind sozusagen wir mussten völlig frei da reinspringen. Sowohl die jeweiligen Kandidaten als auch ich selber. Und ich glaube, was am absurdesten war, dass eine der Figuren, von denen wir überhaupt nicht gedacht hätten, dass sie sexuelle Avancen kriegen würde von, ich sag mal, damit es noch halbwegs anonym bleibt, einer Bekannten eines Kandidaten. Und das aber dann passiert ist, ich glaube, das war so das Verrückteste während des Formats. Und dann habt ihr noch gefragt, was ist mein Lieblingsfilm 2023 gewesen? Da kann ich mich echt schwer entscheiden, muss ich sagen. Ich hatte aber 2023 eine absolute Lieblingsserie und zwar White Lotus. Beide Staffeln, grandios. Die ist zwar nicht offiziell 2023 rausgekommen, ich habe sie aber 2023 entdeckt. Das war so meine große Entdeckung. Von Serien und Filme gibt es da mehrere, muss ich sagen. Ja, vielen Dank, dass ihr mich hier eingeladen habt und ich sende euch allen ganz liebe Grüße und wünsche ein happy 2024. Bis dann.
Luisa, vielen, vielen Dank für deine Einsendung und ey, das zeigt ja nochmal, was für eine krasse Schauspielerin du einfach bist und wie du bereit bist, ans Äußerste zu gehen. Ich habe wahnsinnigen Respekt vor dir und ja, ich schließe mich, glaube ich, Nikos und Marias positiven Urteilen, dass meine neue Freundin, was Comedy angeht, obwohl ich mich fast gar nicht traue, das rein Comedy zu nennen. Mit das,
oh Gott, Luisa, ich wäre so gern so schmerzfrei wie du.
Ja, mit das Beste ist, was man sich gerade angucken kann. Also unbedingt ansehen, auch wenn man so bei RTL Plus so ein ekliges Gefühl in der Magengegend hat und sich denkt, ah, das ist ein bisschen wie die.
Ja, aber ich glaube, das Gefühl in Luisas Magengegend nach 24 Bier an einem Tag war da nochmal eine andere Kategorie.
Was meint ihr, was ist cooler zum Date zu sagen? Ich habe einen Join-Plus-Account oder einen RTL-Plus-Account?
RTL-Plus, weil RTL-Plus in Sachen Trash-Formate nochmal ein bisschen bisschen mehr hat, ein bisschen originärer ist und weil Dschungelcamp am Freitag startet, sorry. Ja,
aber Join hat immer
Bachelors,
einen Jerk,
die
ne?
Bachelors. Also,
und Voice Love Island?
Ja, gut, ich habe Jerks alles schon dreimal gesehen. Ich habe auch jede Folge Jerks mit meiner Mama gesehen.
Nico, darüber möchte ich mal mehr erfahren in einem anderen Podcast. Also deine Mama scheint sehr, sehr schmerzfrei zu sein.
Die ist einfach ein Riesenfan von Christian Ulmen.
Ich weiß nicht, also so, wir sind natürlich aus dem Alter langsam raus, vor allem so Sachen peinlich sind vor den Eltern, aber Jerks wäre jetzt nicht eine Serie, die ich gerne mit meinen Eltern schauen würde. Aber gut.
Doch, wir lachen uns komplett kaputt. Und da muss ich auch sagen, also meine Mama hat halt die Cordula-Folge geguckt und in dem Moment, wo Cordula Timuchin dazu auffordert, diese Sexgeräusche nachzumachen, da hat die halt fast einen Asthmaanfall gekriegt, weil die so krass lachen musste. Die wäre halt fast wirklich verreckt.
Also ich muss sagen, ich glaube, ich war auch verliebt ab dem Punkt, ab dem dieses Schildkrötenkostüm ins Spiel kam. Also
dieses traurige, hyperrealistische Gesicht.
Die Maske.
Der, mit dem Cordula so manchmal durch die Wohnung watschelt.
Ja, was ja durch diese Überwachungsbilder noch mal gruseliger gemacht wird. Also nee, jetzt mal wirklich ohne Scheiß, wenn, keine Ahnung, wenn Maria und ich jetzt zusammenleben würden und ich wäre gerade nach Hause gekommen und ich hätte dir voll abgekauft, dass du einen David Lynch-Film guckst oder sowas. Also.
Hey, guck mal, das ist Skinnamarink, kennst du den schon?
Ey, krass, vierte Staffel Twin Peaks,
das ist ja geil. Also Luisa, falls du jetzt hier noch zuhörst, du merkst, dass du uns sehr begeistert hast und was in uns ausgelöst hast und da sind wir sehr dankbar für. Komm mal in den Podcast. Und alle anderen HörerInnen, checkt unsere Empfehlungen aus, lasst unsere Worst-Filme einfach aus. Oder bildet euch eine eigene Meinung. Wir sind euch sehr dankbar, dass ihr bis hierhin zugehört habt. Es ist total schön, mit euch beiden, Maria und Finn, hier podcasten zu dürfen.
I love Casting
so
Call.
So tollen Menschen und
Casting
Freundinnen.
Casting Call ist mein favorite Hobby.
Ihr seid die Besten, echt. Und dann bleibt mir nichts anderes übrig als, ja, liebe HörerInnen, ihr könnt uns Feedback da lassen. Wir freuen uns über 5 Sterne bei Apple Podcasts und bei Spotify und Follows und Abos
und mehr Likes
sehen.
Auf dieses eine Bild, wo ihr auf Insta bei mir. Ich brauch noch mehr Likes.
Nee, gib mal 5 Likes.
Ich finde es okay, ich bin ja nicht wegen meinem Aussehen in diesem Podcast,
ich
sondern wegen meiner Stimme.
Wenn er die Brille auszieht, sieht er wirklich gut aus. Aber ja, ich habe einfach ein Podcaster-Gesicht.
Wie war das bei
neuer
Freundin? Nee, das ist bei dir mehr so eine innere...
Mein Gesicht, das nur eine Mutter
lieben kann. Das ist bei dir mehr so eine innere Schönheit.
Ja, sie holt einen einfach ganz woanders ab.
Okay, Leute. Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Tschüss von mir und tschüss von euch.
Das war die Tschüss-Eisenbahn.
Ciao, ciao.